Ja, liebe Geschwister, ich bleibe mal gleich hier stehen. Ihr wisst, bei mir dauert das manchmal ein paar Minuten länger mit dem Vortrag. Und da will ich auch mal ganz pünktlich anfangen. Lasst uns noch mal aufstehen und beten. Herr Jesus, wir wollen uns auch jetzt mit deinem Wort in der zweiten Stunde beschäftigen. Und bitte schließe du es uns auf durch den Heiligen Geist und gib, dass wir die Botschaft mitbekommen aus diesem Vortrag, Herr, die wir auch in der Welt nutzen können, in der Nachfolge, damit wir als deine Zeugen das Evangelium weitersagen. Danke jetzt, dass du in unserer Mitte bist. Amen. Amen. Wir grüßen natürlich zunächst auch unsere Freunde, die unter Zoom zugeschaltet sind, ganz herzlich. Und wir wollen uns jetzt mit dem Leben Hiobs beschäftigen, ja, eines Gläubigen aus dem Alten Testament, der längere Zeit in der Phase der Leiden gestanden hat. Darüber haben wir schon mal nachgedacht. Gestatten wir vorab aber noch einmal einen kurzen Rückblick, weil ich diesen ersten Vortrag Ende April gehalten habe. Dann kam die Taufe dazwischen und wir sind ja als Brüder nur alle 3 Wochen einmal in der Reihe. Ja, zweimal hatte Gott dem Satan nach einem Gespräch im Himmel erlaubt, Hiob anzugreifen und seinen Glauben zu prüfen. Hiob hat sich in beiden Prüfungen bewährt und ist dem Herrn Jesus treu geblieben. Und in den Tagen seiner Krankheit und Verzweiflung hat er dann aber auch Aussagen über Gott gemacht, die uns Menschen nicht zustehen. Und die ganz sicher falsch waren. Und wir werden darüber noch nachdenken. Beim ersten Angriff des Satans hat er sein ganzes Vermögen verloren und seine Kinder sind umgekommen, weil ein Haus zusammengebrochen ist, in dem sie zusammen waren, um zu feiern. Und der ehemals reichste Mann auf der Erde, ja, er hat alles verloren, was er hatte. Seine Knechte, sein Vieh. Wir haben es alle schon durchdacht, ich will das nicht wiederholen. Und wie reagierte Hiob auf diesen ersten Angriff des Teufels? Ich habe darüber nachgedacht, wie hätte ich reagiert. Das sollten wir im Hinterkopf behalten. Also der Mann hat alles verloren, was er im Leben aufgebaut hat. Und was macht er jetzt? In tiefer Trauer zerriss er sein Obergewand, schor sein Haupt. Das machte man damals so, fiel zur Erde nieder und betete Gott an und sagte, nackt bin ich aus meiner Mutter Leib gekommen und nackt kehre ich dahin zurück. Der Herr hat gegeben, der Herr hat genommen, der Name des Herrn sei gepriesen. Und dann steht dahinter, und bei all dem sündigte Hiob nicht. Er unterwarf sich also in diesem schrecklichen Leid voll und ganz dem Willen Gottes. Und das ist ein Vorbild auch für uns. Auch wir müssen manchmal leiden, ihr Lieben. Und Hiob hat es aus Gottes Hand angenommen. Beim zweiten Angriff schlug Satan Hiob mit bösen Geschwüren vom Scheitel bis zur Sohle. Und er saß verzweifelt in der Asche vor dem Haus, hatte eine Tonscherbe in seiner Hand, um diese Wunden zu kratzen. Das wird uns alles in Kapitel 1 schon mitgeteilt und Kapitel 2. Und diese eitrigen Geschwüre hatten ihn total entstellt, sodass seine 3 Freunde, die gekommen sind, um ihn zu besuchen, gar nicht erkannt haben. Jedenfalls nicht aus der Nähe. Es war ein Anblick zum Erbarmen und er war voller Hoffnungslosigkeit. Ihr Lieben, und dann kam seine Frau, die von all dem Unglück natürlich auch betroffen war. Die 10 Kinder, die sie unter Schmerzen geboren hatte, die waren alle tot. Und der Ehemann saß jetzt dort in der Asche, ganz verzweifelt. Und der Bibeltext zeigt uns dann, dass die Ehefrau die Prüfungen nicht bestanden hat. Sie ist vom Glauben abgefallen und hat sich mit verbitterten Herzen vom Herrn und ihrem Ehemann verabschiedet, abgewandt. Sie forderte ihren Mann dann auch noch auf, seinen Glauben aufzugeben und sagt wörtlich, fluche Gott und stirb, anstatt ihm beizustehen, ihn zu trösten. Ich kann das persönlich nicht verstehen und ich denke, Helga und ich, wir wären in unserem Leben so nicht mit dem Problem umgegangen. Aber leider passiert es auch heute noch, wenn es Probleme gibt in Familien, dann rennt man einfach auseinander, dann lässt man sich scheiden, ja? und versuche einen neuen Anfang. Und das ist vor dem Herrn, denke ich, so in den allermeisten Fällen nicht in Ordnung. Nun, die Frau hat ihn letztendlich zum Selbstmord aufgefordert. Und was antwortet Hiob? Wie eine der Türinnen redet, so redest auch du. Das Gute nehmen wir von Gott an, da sollten wir das Böse nicht auch annehmen? Es wird uns nicht berichtet, wie sie auf seine Ermahnung reagiert hat. Wahrscheinlich hat sie einfach ihre Koffer gepackt und ist verschwunden. Soweit der Rückblick auf diesen ersten Vortrag. Und dann kamen die drei Freunde Hiobs, um ihn zu besuchen und zu trösten. Ja, ich denke, das klappt jetzt mit den Bildern doch. Aber bereits nach kurzer Zeit wird deutlich, dass ihre Reden ihm nicht halfen, sondern ihn durch ihre Anklagen in noch tiefere Verzweiflung stürzten. Später taucht dann noch ein vierter Freund auf, Elihu, in Kapitel 32, und er wies dann in großer Weisheit darauf hin, dass die drei Freunde mit ihren Anklagen, wir werden darüber noch sprechen, gegen Hiob Unrecht hatten. Ich lese jetzt mal aus Hiob 2, die Verse 11 bis 13. Es hatten nun die drei Freunde Hiobs von all diesem Unglück gehört, das über ihn gekommen war. Da kamen sie, jeder aus seinem Ort, Eliphas von Teman und Bildad von Schuach und Zophar von Naaman, und sie verabredeten sich miteinander hinzugehen, um ihm die Teilnahme zu bekunden und ihn zu trösten. Als sie aber von fern ihre Augen erblickten, erkannten sie ihn nicht mehr. Da erhoben sie ihre Stimme und weinten, und sie zerrissen ein jeder sein Obergewand und streuten Staub himmelwärts auf ihre Häupter. Und sie saßen bei ihm auf der Erde 7 Tage und 7 Nächte lang, und keiner redete ein Wort mit ihm, denn sie sahen, dass der Schmerz groß war. Soweit der Bibeltext. Liebe Geschwister, diese Freunde waren zunächst tief erschüttert und weinten, als sie sahen, was diese ekelerregende Krankheit aus ihrem Freund Hiob gemacht hatte. Er war so entstellt, dass man ihn kaum wiedererkennen konnte. Und dann saßen sie eine ganze Woche lang schweigend und schockiert neben ihm. Wohl als Zeichen des Mitgefühls und ihrer Anteilnahme. Und entsprechend der damaligen Sitte warteten sie darauf, dass Hiob, der Leidende, als erster das Wort ergriff. Deshalb haben die 7 Tage geschwiegen. Vielleicht hast du auch mal Krankenbesuche gemacht. Also bei mir war das meistens 1 Stunde oder 1,5 Stunden, je nachdem, wo man hingefahren ist. Aber 7 Tage lang saßen die jetzt bei ihm dort auf der Erde. Da war kein Sofa, keine Stühle, und das ist eigentlich schon sehr schön. Aber sie haben ihm viele Vorwürfe gemacht, wir werden das noch lesen. Wir wollen uns diese 3 bzw. 4 Freunde Hiobs vorab einmal näher anschauen. Es waren offensichtlich auch alles angesehene, erfolgreiche Männer, die von seinem Unglück gehört hatten. Der erste hieß Eliphas, das heißt, mein Gott ist reines Gold, wenn man das übersetzt. Frage: Nahm das Gold in seinem Leben vielleicht den ersten Platz ein? Der zweite, der hieß Bildad. Die Übersetzer sagen uns, Bildad heißt, Bel hat geliebt. Bel war ein heidnischer Gott in der damaligen Zeit. Hatte der Einfluss auf das Leben dieses zweiten Freundes? Und dann kommt der dritte, Zophar hieß er. Das heißt übersetzt, die Klaue. Der Name erinnert an Gewalt und Hinterlist. Und dann kommt dann in Kapitel 32 noch der vierte Freund. Und dieser Freund heißt Elihu. Und das heißt übersetzt, mein Gott ist Mittler. Er war der Jüngste und hatte sich deswegen bis zum Ende der Diskussion zurückgehalten, ihr Lieben. Elihu korrigiert dann die Vorredner in großer Weisheit für ihre Fehleinschätzungen, indem er darauf hinweist, dass Gott uns auch durch Leiden erzieht. Nimm das mal mit, Gott erzieht auch dich und mich manchmal durch Leiden, da müssen wir durch. Die ersten drei Freunde wurden dagegen von Satan missbraucht. Sie brachten Hiob mit ihren zu Unrecht erhobenen Vorwürfen keinen Trost, sondern zusätzlich bitteres Leid, weil sie ihn anklagten und verleumdeten. Sie quälten den Leidgeprüften noch mehr und stellten zusammenfassend fest, das soll jetzt der Trost sein der Freunde, sie sagen, Gott ist von dir gewichen, weil du gesündigt hast. Sie wussten nicht, dass Satan gegen Hiob kämpfte mit all seiner Bosartigkeit und deshalb lagen sie mit ihrem Urteil als Seelsorger total daneben. Ich habe mal einem Freund geschrieben aus dem Urlaub, als ich zum ersten Mal so richtig hingeknallt bin in Italien, dass es mir nicht so gut geht. Und da hat er mir einen Brief geschrieben, Selbstmitleid hilft dir überhaupt nicht, lass das mal. Merken wir, wie wir Menschen trösten können? Ja, das sagt dir ein Freund. Selbstmitleid hilft nicht. Und diese Freunde sagen hier, du bist selber schuld an deinem Leid. Du hast nicht richtig gelebt. Ihr Lieben, und sie sagen, Gott ist von dir gewichen, weil du gesündigt hast. Sie wussten aber nicht, dass der Satan gegen Hiob kämpfte und dass Gott dem Satan eine Niederlage zufügen wollte. Deshalb lagen sie, wie gesagt, total verkehrt. Ihre Anklagen mit vielen Worten werden in drei Redezyklen berichtet, lauteten nach Hiob 4, Vers 7, was sie wörtlich sagen, bedenke doch Hiob, wer ist je als Unschuldiger umgekommen und wo sind Rechtschaffene jemals vertilgt worden? Das sagen die dem, der liegt ja da, voller Wunden, hat alles verloren, Hiob, denk mal darüber nach. Also Hiob, bei dir ist verborgene Schuld in deinem Leben. Und deshalb geht's dir so schlecht. Dein Leid ist die Strafe für deine Sünde. Ob das wohl Trost ist? Möchtest du so getröstet werden? Dass da einer sagt, hör mal, bist selber schuld? Ja, ihr Lieben, wir gehen ein Stück weiter. Ihre theologische Fehleinschätzung lautete, wenn es dir gut geht, dann hast du gut gelebt. Wenn du sündigst, geht's dir schlecht. Das führte die Freunde zu der falschen Schlussfolgerung, Hiob muss gesündigt haben und deshalb hat ihn dieses schreckliche Leid und die Krankheit getroffen. Hiob widersprach seinen Freunden und kam aber auch zu falschen Schlussfolgerungen und er redet gegen Gott. Gott ist ungerecht, sagt er. Wir werden da gleich noch weiter drüber nachdenken, denn er hatte ganz bewusst nach Gottes Geboten gelebt. Diese falsche Theorie, wenn ein Mensch gottesfürchtig lebt, wird er auf Erden gesegnet, tut er Böses, wird er von Gott gestraft, der zieht sich eigentlich durch die Jahrtausende hindurch. Die Jünger Jesu haben zeitweise auch so gedacht. Ich lese mal Johannes 9, Vers 1 bis 3. Und als Jesus vorüberging, sah ein Mensch blind von Geburt und seine Jünger fragten ihn und sagten, Rabbi, wer hat gesündigt, dieser oder seine Eltern, dass er blind geboren wurde? Jesus antwortete, weder dieser hat gesündigt noch seine Eltern, jetzt kommt's, sondern damit die Werke Gottes an ihm geoffenbart werden. Also, das müssen wir wirklich festhalten. Lasst uns vorsichtig sein mit unserem Urteil über leidende Menschen. Es gibt natürlich auch Fälle, wo wir durch die Sünde von Gott sofort bestraft werden. Keine Frage. Und das ist auch dann immer ganz sicher richtig, wenn der Herr das macht. Ihr Lieben, zurück zum Buch Hiob. Wir kommen nun zu Kapitel 3 und lesen dort, wie Hiob sein Schweigen im Kreis der Freunde nach 7 Tagen brach und den Tag seiner Geburt verfluchte und sich wünschte, nie geboren zu sein. Er hätte diesen Tag gerne vollständig aus dem Kalender entfernt. Persönlich kann ich diesen Wunsch, muss ich ehrlich sagen, nachvollziehen. Als unser Michael die Banküberfälle mitgemacht hat und letztendlich an den Folgen auch noch gestorben ist. Und als eure Mama Jasmin und Marvin mit 37 Jahren Herzstillstand hatte, da habe ich gebetet, Herr, wenn ich nie geboren wäre, hätten meine Kinder dieses Leid nicht. Aber das war falsch. Wenn ich die andere Seite sehe, alle drei Söhne haben sich bekehrt, die werden beim Himmel sein und Gott in Ewigkeit ehren. Ja, die Enkelkinder, die hier sitzen, haben sich bekehrt, auch sie werden mit im Himmel sein. Aber so sind wir manchmal in unserem Leid, dass man sagt, Mensch, ja, ich hätte das so gerne meinen Kindern erspart, hätte ich lieber nicht gelebt. Ja, ihr Lieben, wir gehen ein Stückchen weiter. Oft ist es unser Problem, dass wir den wenigen Jahren auf der Erde viel zu viel Bedeutung beimessen. Unser Vater im Himmel sieht dein und meine ewige Existenz in einem ganz anderen Blick, ja? Wir leben ewig. Und jetzt leihen wir vielleicht mal hier in den 70, 80 Jahren, die Gott uns hier auf der Erde lässt, leihen wir mal und verzweifeln. Aber richte den Blick nur auf Jesus, möchte ich sagen. Egal, was auch passiert, liebe Sigrid, du hast ein Auge verloren. Der Herr wird dir im Himmel viel bessere Augen geben, ja? Und er wird keiner mehr ein Auge verlieren. Und deshalb meine ich, man muss das auch annehmen. Unser Vater im Himmel hat eine andere Perspektive. Ich lese jetzt mal weiter aus Hiob 3, Vers 1 bis 12, aber nur auszugsweise. Wisst ihr, das Buch Hiob hat 42 Kapitel. Und für mich ist es schwer, das in drei Vorträge reinzubringen. Deshalb kann ich immer so nur ein Stückchen nehmen. Aber diese Verse sind wichtig. Die Freunde sind also bei Hiob. Und dann lesen wir in Kapitel 3, Vers 1, danach öffnete Hiob seinen Mund und verfluchte seinen Tag. Und Hiob begann und sagte, vergehen soll der Tag, an dem ich geboren wurde, und die Nacht, die sprach, ein Junge wurde empfangen. Dieser Tag sei Finsternis, Gott in der Höhe soll nicht nach ihm fragen, und kein Licht soll über ihm glänzen. Dunkel und Finsternis sollen diesen Tag für sich fordern. Siehe, diese Nacht sei unfruchtbar, kein Jubel soll in sie hineinkommen. Vers 10, denn sie hat die Pforte meines Mutterschoßes nicht verschlossen und Unheil nicht vor meinen Augen verborgen. Warum starb ich nicht vom Mutterleib an, verschied ich nicht, als ich aus dem Schoß hervorkam? Weshalb kamen Knie mir entgegen und wozu brüstete ich so? Ihr Lieben, in diesen Versen wird die ganze Verzweiflung Hiobs sichtbar. Er verfluchte den Tag seiner Geburt, aber nicht Gott, wie seine Frau das von ihm gefordert hat. Er hielt weiter an seinem Glauben fest. Und dann denkt er weiter über den Tag seiner Geburt nach, an dem sich ganz sicher seine Eltern sehr gefreut haben. Aber diese Freude teilte er in dieser Lebenssituation nicht. Und sagt in Vers 10, warum er sich danach sehnt, nie geboren zu sein. Er sagte wörtlich, dieser Tag soll finster sein. Das ist die Umkehrung des Handels Gottes am ersten Schöpfungstag. Gott sagt, es werde Licht. Und dann sagt Hiob weiter, Gott soll droben nicht nach ihm fragen. Das heißt, er soll sich nicht um ihn kümmern und das Dunkel der Nacht seine Empfängnis wegnehmen. Er wünsche sich außerdem, dass seine Mutter unfruchtbar gewesen wäre. Das steht in den Folgekapiteln. Wie steiniger Boden sollte sie sein? Oder warum starb ich nicht vom Mutterleib an, verschied ich nicht, als ich aus dem Schoß hervorkam? Ihr Lieben, das sind also Worte eines verzweifelten Mannes, der sein unvorstellbar großes Leid nicht mehr verstehen konnte. Er hatte 10 Kinder gezeugt. Die 10 Kinder waren bei dem Zusammenbruch des Hauses alle getötet worden. Sein ganzes Vieh, diese riesigen Herden, beim ersten Mal haben wir ausführlich darüber nachgedacht, wurde geraubt oder ist umgekommen. Und wenn wir uns das einmal überlegen, dann kann man natürlich solche Gedanken auch haben. Ich lese mal weiter ab Vers 13. Dann sagt der Hiob, und dann läge ich jetzt nicht da und wäre still. Ich schliefe, dann hätte ich Ruhe mit Königen und Ratgebern der Erde, die sich Trümmerstätten erbauten, oder mit Obersten, die Gold hatten, die ihre Häuser mit Silber füllten, oder wie eine verscharrte Fehlgeburt wäre ich nicht da, wie Kinder, die das Licht nie erblickten. Dort lassen die Gottlosen ab von ihrem Toben und dort ruhen die, deren Kraft erschöpft ist. Vers 19. Klein und groß sind dort gleich und der Knecht ist frei von seinem Herrn. Und dann kommt dieser Vers 20. Warum gibt er Gott dem mühseligen Licht und Leben den Verbitterten? Denen, die auf den Tod warten, und er ist nicht da, und die nach ihm graben, mehr als nach verborgenen Schätzen, die sich mit Jubel freuen würden, Wonne hätten, wenn sie das Grab fänden. Ihr Lieben, leider kann ich der Zeit wegen nicht auf diese Verse eingehen, aber ich möchte dieses dreifache Verlangen noch einmal herausstellen. Als erstes wünschte Hiob sich also, dass er nie geboren wäre. Kapitel 3. Zweitens, danach äußerte er den Wunsch, dass er bereits bei der Geburt gestorben wäre. Und drittens, in seiner aktuellen Situation wollte er möglichst schnell sterben, um dem Elend zu entfliehen. Hiob ist also offensichtlich nach tagelangem Nachdenken über seine Situation lebensmüde geworden. Und er beneidete die Toten, die von allen irdischen Leiden befreit sind. Aber der Tod kam noch nicht. Gott hatte noch einen ganz anderen Plan für Hiob. Das werden wir beim dritten Vortrag sehen. Gott segnete ihn da mehr als jemals zuvor. Er bekam wieder Kinder. Ich will nicht zu viel wegnehmen. Aber das wusste Hiob natürlich nicht. Ihr Lieben, Menschen, die große Schmerzen haben, ich habe viele Kranke aus der Gemeinde auf dem Sterbebett besucht, die haben sich auch manchmal gewünscht, dass der Herr sie schnell heimholen soll. Und ich habe euch das schon so oft gesagt, ich will es wiederholen. Meine Mutter ist 90 geworden, war blind, hatte Schlaganfälle. Und wenn ich von der Arbeit kam, wir haben sie zu Hause gepflegt, dann hatte Mutter immer zu mir gesagt, Junge, bet doch mal, dass der Herr mich heimholt. Sie konnte nicht mehr aus dem Bett. Und dann bin ich auf die Knie gegangen oft und habe gebetet, Herr, hol doch meine Mama endlich heim. Und wenn ich dann wieder aufgestanden bin, dann suchte sie meine Hand und dann sagte sie bestimmt 100-mal, vielleicht auch noch mehr, ach Junge, eigentlich möchte ich noch ein bisschen bei euch bleiben. Und da merken wir, dass wir unsere Herzen sind, ja? Man kann traurig sein über seine Krankheit. Man kann verzweifelt sein und kann sagen, ich will nicht mehr leben. Und auf der anderen Seite ist dieses Leben, das Gott uns geschenkt hat, doch so kostbar, dass wir auch daran festhalten. Aber wenn dann ein Krebskranker zum Schluss überhaupt nichts mehr kann, ja, was macht er dann? Dann wünscht er sich natürlich, dass er zum Herrn geht. Und das kann ich auch nachvollziehen. Und das wünschen wir uns vielleicht auch manchmal. Aber ich möchte einfach mal Mut machen, wenn uns Leiden treffen. Wir müssen durchhalten. Wir wissen, wir sind in unserem Herrn geborgen für Zeit und Ewigkeit. Wir kommen jetzt zu den Kapiteln 4 bis 42. Da seht ihr schon, in wenigen Worten muss ich 38 Kapitel zusammenfassen. Hier geht es jetzt um die Diskussion zwischen Hiob und seinen drei Freunden, in die Gott am Ende selber eingreift und die Freunde Hiobs wegen der vielen falschen Aussagen verurteilt. Und nur durch Hiobs Opfer, das ist im dritten Vortrag so, dürfen sie dann noch weiterleben. Ich habe also diese Kapitel mal zusammengefasst und 4 Punkte. Erstens, da ist der Dialog Hiobs im Wechsel mit seinen drei Freunden. Die Namen habe ich euch schon gesagt. Zweitens, es folgen dann unbeantwortete Reden seines vierten Freundes. Und dann folgen als drittens 2 Reden Gottes. Und das Schönste ist dann die Wiederherstellung Hiobs und die Zurechtweisung. Ich sage das mal vorher. Nachdem er wieder gesund geworden ist, hat er noch 120 Jahre gelebt. Und er hat mehr gehabt als jemals zuvor. Ich habe das beim ersten Vortrag gesagt. Manche Leute denken, der Hiob hat sein ganzes Leben nur gelitten. Nein, das war natürlich eine Lebensphase. Er hatte 10 Kinder gezeugt. Er hat ein schönes Leben gehabt. Er war sehr reich geworden. Vielleicht hat er ein Jahr gelitten, vielleicht anderthalb. Die Bibel sagt das nicht. Das war nur eine kurze Phase, die uns aber mal so ausführlich geschildert wird. Und dann floss der Segen Gottes. Und ihr Lieben, und wenn wir leiden bis zum Tod, wann kommt denn das Schönste? Das kommt doch dann, wenn wir beim Herrn sind. Wenn du hier die Augen zumachst, beginnt doch das eigentliche Leben erst. Aber Hiob in seiner Verzweiflung hat solche Dinge gesagt, über die ich gesprochen habe. Wir gehen nochmal zu Punkt 1. Nach also dem einwöchigen Schweigen ergriff Hiob das Wort und klagte über seine schrecklichen Leiden und beteuerte, dass er das nicht verdient hat. Und dabei forderte er in Kapitel 3, Vers 20 sogar Gott heraus und wies deutlich auf seinen Wunsch nach dem baldigen Tod hin. Warum gibt er dem mühseligen Licht? Fragt er ihn. Die Freunde sind entsetzt. Ja, und sie wollen ihn korrigieren. Sein Verlangen nach dem Tod können sie nicht verstehen. Sie sahen sich genötigt, ihn auch wegen dieser heftigen Worte zu korrigieren und zurechtzuweisen mit ihrem begrenzten Wissen über Gott. An dieser Stelle muss ich auch darauf hinweisen, dass es auch wichtig, als das mit Hiob geschah, gab es die Heilige Schrift noch nicht. Die wurde erst später geschrieben. Also die hatten noch kein Bibelbuch. Das ist das älteste Buch Hiob, was wir in der Bibel haben. Und trotzdem finden wir hier diesen Mann, der wie Noah nach Gottes Willen leben wollte. Ja? Und seine Freunde waren nun der Meinung, dass Gottes Handeln durchschaubar und begründbar sei und sie die entsprechenden Schlüsse ziehen könnten. Und sie machen ihrem Freund klar, dass er selber schuld ist. Wir wollen uns also diesen Dialog mal kurz anschauen. Ja, jeder hielt zunächst eine Rede und Hiob antwortete auf die Rede der Freunde. Und so entstanden dann so drei Redezyklen. Möglicherweise war Eliphas der älteste von den dreien, denn er wird zuerst genannt in Hiob 2 und in 42, Vers 9. Er hielt seine Rede. Und seine Reden war auch länger als die der anderen. Auch das zeugt vielleicht von mehr Reife. Zudem wandte sich Gott an Eliphas, als er die drei Freunde korrigierte. Die drei Freunde haben natürlich auch gute Aussagen gemacht, die richtig waren. Aber sie beharrten unnachgiebig darauf, dass ihre Theologie stimmt, dass Gott den Gerechten stets belohnt und den Gottlosen bestraft. Und wir lesen dazu, was dieser Eliphas sagt, Kapitel 4, Vers 7. Hiob, bedenke doch, wer ist je als Unschuldiger umgekommen und wo sind Rechtschaffene vertilgt worden, so wie ich es gesehen habe? Die Unheil flühen und Mühsal säen, die ernten es auch. Und deshalb muss Hiob nach ihrer Meinung gesündigt haben und sofort Buße tun und um Vergebung bitten. Die Schlussfolgerung dieser drei Freunde, erstens, all dein Leid ist Bestrafung für deine Sünden. Wir wissen, dass Gott dem Satan das erlaubt hat im Himmel, ja? Weil er dem Satan eine Niederlage beibringen wollte, weil Hiob so treu war. Aber diese drei Freunde sagen, all dein Leid ist Bestrafung für deine Sünde. Zweitens, jeder kann doch sehen, dass Hiob schrecklich gesündigt haben muss. Guckt ihn doch an, hat nichts mehr. Und deshalb gäbe es auch nur eine Erklärung, Hiob, du hast gesündigt. Ja, aber sie lagen falsch. Wie hatte Gott über Hiob geurteilt? Wisst ihr das noch, was in Hiob 1, Vers 8 steht? Dort lesen wir, der Herr sprach zum Satan, hast du Acht gehabt auf meinen Knecht Hiob? Denn es gibt keinen wie ihn auf Erden, ein Mann so rechtschaffen und redlich, der Gott fürchtet und das Böse meidet. Das war das Urteil Gottes über Hiob. Und die Freunde sagen, dir geht's schlecht, weil du ein großer Sünder bist. Ihr Lieben, ja, ein bisschen Zeit haben wir noch. Die Reden der drei Freunde wurden immer heftiger und sie machten Hiob immer härtere Vorwürfe. Sie drängten ihn, endlich die verborgenen Sünden zu bekennen. Und Hiob verteidigte sich trotz allem Widerspruch seine Unschuld, denn er wusste, dass er sein Leben in Hingabe an Gott geführt hat. Wir blicken mal in diese Reden hinein, die erste Rede Eliphas. Ihr habt es auch hier an der Leinwand. Zusammenfassend sagt er, niemand leidet ohne Schuld, Hiob. Das ist der Kern der ersten Rede. Niemand leidet ohne Schuld, das stimmt nicht. Hiob widersprach in seiner Gegenrede und antwortete in Kapitel 6 und 7, das stimmt nicht, ich leide ohne Grund. Und das entsprach sogar Gottes Urteil. Und dann kommt die erste Rede Bildads. Und er sagt dann, die Erfahrung spricht für deine Schuld. Das ist der zweite. Also Hiob, egal was du jetzt geantwortet hast, die Erfahrung spricht für deine Schuld. Hiob antwortete in Kapitel 9 und 10, Gott lässt auch Schuldige, Unschuldige leiden. Und dann kommt der Zofa, kein Mensch versteht die Wege Gottes. Und Hiob antwortete, ja, Gott verbirgt sich vor mir. Dann kommt die zweite Rede Eliphas, der sagt dann, der Sünder hat keinen Anspruch auf Gnade. Und Hiobs Gegenrede, Gott hat Unrecht, ich könnte das vor Gericht beweisen. Überleg das mal. Ja? So weit kann man in seiner Verzweiflung kommen. Und dann sagt der Bildad, Frevler müssen sterben in Kapitel 18. Du auch, Hiob. Gott zürnt in meinem Fall grundlos, ist die Antwort Hiobs. Und dann kommt der Zofar und sagt, das Leid entlarvt den Sünder. Und Hiob sagt, nein, Gott kümmert sich nicht um mich, in meinem Leid. Und dann kommt der Eliphas und sagt, Hiob muss schuldig sein. Und Hiob sagt, nein, Gott ist unbarmherzig. Und dann kommt die Rede Bildads, alle Menschen sind schuldig, das stimmt. Aber Hiob sagt, aber Gott muss mir antworten. Darüber könnte man jetzt lange nachdenken, über das, was ich auch da gezeigt habe. Aber so sind wir Menschen. Wir sehen manchmal Schuld bei anderen. Und in Wirklichkeit brauchen sie ein Wort des Trostes, dass man miteinander betet, dass man ihnen Mut macht. Und das ist etwas, was ich auch heute rüberbringen muss. Warum sein Gott ihn so leiden ließ, war für Hiob unbegreiflich. Viermal fragt er in seiner Antwortrede in den Kapiteln 7 und 13 verzweifelt nach dem Warum seiner Leiden. Ich lese mal Kapitel 7, Vers 20 bis 21. Habe ich gesündigt? Was tat ich dir an, du Wächter der Menschen? Warum hast du mich dir zur Zielscheibe gemacht? Und warum werde ich mir zur Last? Warum vergibst du mir nicht meine Verbrechen und lässt meine Schuld nicht vorübergehen? Und Hiob 13, Vers 23, wie viele Sünden und Vergehen habe ich? Lass mich meine Verbrechen und meine Vergehen wissen. Warum verbirgst du dein Angesicht vor mir? Hiob ging also sogar so weit, dass er vor Gericht seine Unschuld beweisen könnte. Ihr Lieben, das steht natürlich keinem Menschen zu, so etwas zu sagen. Aber wir dürfen das nicht vergessen, wenn wir so viel leiden müssen. Wir haben nur einen Sohn verloren. Was heißt verloren? Der ist schon beim Herrn. Der wartet auf uns, den sehen wir wieder. Aber der hat 10 Kinder verloren. Und da kann es in unserem Herzen einfach mal so sein. Aber uns Menschen steht es nicht zu, so über den allmächtigen Gott zu reden. Wir kommen jetzt zum Punkt 2 des Dialoges zwischen Hiob und seinen Freunden und wollen uns kurz mit Kapitel 32 bis 37 beschäftigen. Hier taucht jetzt plötzlich der vierte Freund Hiobs auf. Sein Name Elihu, das heißt, mein Gott ist Mittler. Er hatte zunächst lange aufmerksam zugehört. Dann ergriff er das Wort und betonte in 4 Reden Gottes absolute Allmacht und Gerechtigkeit und Größe. Und er stellt das Recht des Menschen, ja, das göttliche Wirken zu hinterfragen, natürlich ganz deutlich in Abrede. Und seine Reden, dieser Elihu ist ein toller Mann, ein toller Tröster. Dieser Elihu, er redet auch zu Hiob. Und er macht ihm klar, dass das, was er gesagt hat, nicht richtig war. Und Hiob sollte daraus seine Schlüsse ziehen und das müssen wir auch. Elihu lenkt also den Blick sofort weg von der Frage des Grundes fürs Leid zu dem Zweck des Leides. Denn Leid hat sehr oft erzieherischen Wert und auch in unserem Leben lässt Gott es zu. Gründe für Leid kann auch ein ungesunder Lebensstil sein. Aber Elihu, der bringt hier alles wieder ins Lot. Ich lese einmal einiges aus Kapitel 32. Und jene drei Männer hörten auf, dem Hiob zu antworten, weil er in seinen Augen gerecht war. Da entbrannte der Zorn Elius gegen Hiob, entbrannte sein Zorn, weil er sich Gott gegenüber im Recht betrachtete. Und gegen seine Freunde entbrannte sein Zorn, weil er keine Antwort gefunden und weil sie Hiob doch für schuldig erklärt hatten. Ihr Lieben, und dieser Elio, der bringt die Sache dann wieder ins rechte Lot. Ich glaube, ich muss an dieser Stelle jetzt einen Sprung machen. Vielleicht kann ich das nächste Mal noch ein bisschen weiter darüber reden. Ich komme nun zum nächsten und letzten Punkt heute. Und dabei geht es um Nutzanwendungen für unser Leben und Fragen. Und wir fragen uns, erstens, lässt Gott auch heute noch solche Leidensprüfungen zu? Die Antwort ist eindeutig ja, auch wenn ich niemanden kenne, der so viel gelitten hat wie Hiob. Viele von uns haben ganz sicher auch schon Tage erlebt, ihr Lieben, an denen man glaubte, dass es nicht mehr weitergeht und wir das Leben nicht mehr aushalten können. Wie viele Tränen im Verborgenen geweint werden, auch im Geschwisterkreis, wissen wir gar nicht. Aber es wäre gut, wenn wir es wüssten. Warum? Weil wir dann füreinander beten können. Denn das ist das, Gott hat uns zusammengestellt. Einer trage des anderen Lasten. Und wenn da Sorgen und Nöte sind, sollen wir sie offenbaren, dass wir es dem Herrn sagen können. Aber ihr Lieben, so leidige Tröster wie diese drei Freunde Hiobs, die können wir nicht gebrauchen. Nein, wir brauchen Menschen, die Verständnis haben. Wir alle sündigen. Da kann sich keiner rausreden. Und alles, was wir brauchen, ist immer wieder die Vergebung Gottes. Und Gottes Wege sind unergründlich. Und auch durch Leiden werden wir ein Stück verändert, ihr Lieben. Und ich habe da einen schönen Bibelspruch, Psalm 112, Vers 4. Dem Aufrichtigen strahlt Licht aus der Finsternis. Er, Gott, ist gnädig und barmherzig und gerecht. Ja, dieser Gott ist besorgt um uns. Und durch die Leidenserfahrung in unserer Familie kann ich nur sagen, Gott hat zugelassen, dass wir traurig waren. Aber er hat uns alle ein Stück näher zu sich gezogen. Dass wir das aus Gottes Hand annehmen, was uns betrifft. Und das sollten wir aus dieser Stunde mitnehmen. Wenn du Probleme in der Familie, am Arbeitsplatz, in der Nachbarschaft hast, nimm das an, was Gott zulässt und lass uns darauf antworten. Die Bibel nennt uns einige Beispiele, warum auch Gläubige ohne eigenes Verschulden Leid ertragen mussten. Ich beginne mal hier mit Hebräer 5, Vers 8. Selbst unser Herr Jesus Christus lernte, obwohl er Sohn war, an dem, was er litt, den Gehorsam und vollendet ist er allen, die ihm gehorchen, der Urheber ewigen Heils geworden. Ein nächster Punkt, durch eigenes Leid haben viele Menschen Gott gesucht und Heil und Frieden gefunden. Ich war schon recht häufig im Krankenhaus und ich habe eigentlich dabei gesehen, dass die Zimmernachbarn, wenn sie richtig krank waren, immer offen waren für die Botschaft. Da konnte man mit ihnen sprechen. Ich habe das schon mal erzählt, aber weil wir einige neue Geschwister haben, will ich es wieder erzählen. Ich wurde in ein anderes Zimmer verlegt im Krankenhaus und lege meine Bibel auf den Nachttisch und sage zu dem Bettnachbarn, du hör mal, ich bin Christ, sollst du nur wissen. Und er sagt da zu mir, da habe ich nichts mit zu tun. Ich war Dachdecker, ich will in die Hölle, denn da gibt es Weiber und Schnaps. Auf dem Dach, was auch immer heiß ist, gut, dass es in der Hölle auch heiß ist. Und dann kommt einige Stunden später der Oberarzt und sagt, Sie müssen ins Johanneshospital verlegt werden, Sie müssen an Ihrem Herzen operiert werden. Das ist keine einfache Sache. Bereiten Sie sich innerlich schon mal darauf vor. Ihr Lieben, ich habe selten mit einem Menschen so viel über den Glauben geredet wie mit diesem ehemaligen Dachdecker. Denn ich habe gesagt, weißt du was, vielleicht bist du jetzt morgen schon da, wo die Weiber und der Schnaps ist. Da wäre er bald aus dem Bett gefallen. Ja, ich sag's mal, wie es ist. Große, schwere Herzoperation. Und dann konnte ich mit dem reden. Und als er dann abgeholt wurde, da sagt er, du, Ewart, bete für mich. Also im Leiden, deshalb erzähle ich das, im Leiden sind manche Menschen offen, dass man ihnen klar machen kann, auch du brauchst die Erlösung. Ja? Und das sind Dinge. Und ich lese jetzt mal weiter. Eigenes Leid ertragen ist wirklich nicht einfach. Aber wir müssen einfach mal die Bibelstellen lesen. Ich lese mir 1. Petrus 1, Vers 6 bis 7. Darin jubelt ihr, die ihr jetzt eine kleine Zeit, wenn es nötig ist, in mancherlei Versuchungen betrübt worden seid, damit die Bewährung eures Glaubens viel kostbarer erfunden wird als die des vergänglichen Goldes, das durch Feuer erprobt wird zu Lob und Herrlichkeit und Ehre in der Offenbarung Jesu Christi. Ist das, ich muss noch einen Vers lesen, 2. Korinther 1, Vers 3 und 4. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Erbarmungen und Gott allen Trostes, der uns tröstet in all unserer Bedrängnis. Und jetzt kommt's, der Auftrag, damit wir die trösten können, die in allerlei Bedrängnis sind, wie? Durch den Trost, den wir von Gott selbst erfahren haben. Habt ihr mal darüber nachgedacht? Also, wir sind im Leid. Gott tröstet uns. Und wenn wir jetzt den Nächsten im Leid sehen, dann sollen wir den trösten mit dem Trost, den wir von Gott empfangen haben. Umgang mit Leid. Da könnte man jetzt noch lange stehen bleiben. Ich komme zum zweiten Punkt am Schluss auch. Schaut Gott teilnahmslos zu, wenn Gläubige leiden, oder hilft er ihnen? Als ich darüber nachdachte, ihr Lieben, da kam mir das Bibelwort aus hier Johannes 3, Vers 16 in den Sinn. Denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, dass jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ein ewiges Leben hat. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, dass er die Welt richte, sondern dass die Welt durch ihn errettet werde. Ihr Lieben, ich finde den Vers wunderbar. Und als ich da so drüber nachdachte, da gingen meine Gedanken zu dem Lied, noch ein Weilchen still vertraue, dem, der deine Pfade lenkt, noch ein Weilchen auf im Baue, der dem Müden Stärke schenkt. Sieh des Vaterhauses Ruh, winkt dem Pilger freundlich zu. Vielleicht singen wir das zum Schluss, gebt mir noch 3, 4 Minuten. Zur Frage 3, wie gehe ich persönlich mit eigenem Leid um? In dieser Welt rufen viele Menschen in ihrer Not, warum kann Gott das zulassen? Sie wollen sonst mit diesem Gott nichts zu tun haben. Sie stellen aber dann seine Liebe in Frage oder vergraben sich in ihrem Leid. Vielleicht steigern sie sich auch in Selbstmitleid hinein. Aber all das ist Gott nicht Gott wohlgefällig. Ich möchte euch mal Beispiele bringen, wie Menschen mit Leid umgingen im Neuen Testament. Da heißt es in 2. Korinther 12, Vers 7, darum schreibt Paulus, damit ich mich nicht überhebe, wurde mir ein Dorn für das Fleisch gegeben, ein Engel Satans, der mich mit Fäusten schlage, damit ich mich nicht überhebe. Der Paulus hat das angenommen. Und ich sage dann das Nächste, Apostelgeschichte 16, Vers 25, Paulus und Silas sind im Gefängnis. Ihnen wurden vorher noch die Kleider vom Leib gerissen. Man hat sie mit Ruten geschlagen. Und dann sitzen sie im Gefängnis und dann heißt es in der Apostelgeschichte 16, Vers 25, um Mitternacht beteten Paulus und Silas und lobsangen Gott und die Gefangenen hörten ihnen zu. Wahnsinn, ja? Die haben sie verprügelt, die haben sie in den Knast gesteckt und die jubeln. Und wenn es uns schlecht geht, dann sitzen wir vielleicht heulend in der Ecke und dann sagen wir auch, Herr, wie kannst du das nur zulassen? Wir müssen Leid auch von Gott annehmen. Wir können es uns auch selber zufügen. Wenn ich jeden Tag eine Flasche Schnaps trinke, darf ich mich nicht wundern, dass meine Leber bald kaputt ist. Ja? Das Leid kommt nicht von Gott. Aber manchmal erzieht Gott uns auch durch Leid. Jetzt habe ich nur noch 2 Folien. Wie gehen wir mit dem Leid unseres Nächsten um? Wir sind bei Galater 6, Vers 2. Einer trage des anderen Lasten. Das ist das, was Gott mir und dir sagt. Ihr seht hier das Bild von dem barmherzigen Samariter. Ich muss das nicht alle erzählen. Manchmal wird auch einfach nur eine Raumpflegerin gebraucht, wenn Geschwister krank sind. Oder nehmt euch das Bild am Krankenbett, dass man hingeht mit jemandem betet. Ihr Lieben, wir kommen jetzt zur letzten Folie. Welchen Trost finden Gottes Kinder im Leid? Ja, ihr Lieben, zunächst einmal, wir dürfen Gottes Liebe nie in Frage stellen. Er ist bei uns, er will uns helfen. Und Trost hat auch ein Hiob gefunden, der so schrecklich gelitten hat. Ich habe es heute Morgen in meiner stillen Zeit noch mal gelesen. Und Gott segnete Hiob mehr als am Anfang 140 Jahre. Lest mal nach dem Mittagessen Kapitel 42. Und selbst, ihr Lieben, wenn wir den letzten Atemzug vor uns haben und leiden müssen, das Schönste kommt noch. Was kein Auge gesehen hat und kein Ohr gehört hat, hat Gott bereitet, die ihn lieben. Psalm 91, Vers 1 bis 12 lese ich. Wer im Schutz des Höchsten wohnt, bleibt im Schatten des Allmächtigen. Ich sage zum Herrn, meine Zuflucht und meine Burg, mein Gott, ich vertraue auf ihn. Vers 4, mit seinen Schwingen deckt er dich und du findest Zuflucht unter seinen Flügeln. Vers 5, du fürchtest dich nicht vor dem Schrecken der Nacht. Vers 9, denn du hast gesagt, der Herr ist meine Zuflucht. Denn er bietet seine Engel für dich auf, dich zu bewahren auf allen deinen Wegen. Auf den Händen tragen sie dich, damit du deinen Fuß nicht an einen Stein stößt. Amen.